Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Thanksgiving in den USA. Heute ist so wie bei uns Weihnachten. Das ist ein Fest für die Familie. Man trifft sehr, sehr viele Freunde und Freundinnen und sitzt eben zusammen und redet und umarmt sich. Wenn Corona nicht wäre, alles kein Problem. Aber wir wissen, dass nach solchen Feiertagen wie Thanksgiving die Infektionszahlen in den USA stark ansteigen. Trotzdem reisen viele durchs ganze Land, um eben die Family und die Freunde zu besuchen. Ingo Zamparoni hat selbst Familie in den USA und sagt, es ist halt schwierig.
Es ist so ein bisschen wie bei der Frage, der wir uns jetzt ausgesetzt sehen gegenüber dem Weihnachtsfest. Ich glaube, es ist zum einen schon reduziert, weil viele dann sagen, lass uns nicht reisen, wir wollen nicht in den vollgestopften Flieger steigen. Aber gleichzeitig gibt es eine Menge Menschen, die einfach sagen, das war so ein furchtbares Jahr, dass sie dann sagen, wir brauchen mal so ein Fest, wo wir einfach ein bisschen an Tradition, an etwas Normalem wieder auch festhalten.
Mehr von ihm erfahrt ihr dann gleich. Außerdem geht es im frischen Podcast vom Update am Donnerstag, den 26. November, um den Tatort. Ja. Die Tante Tatort feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Und für Regisseurinnen wie Pia Striedmann, die jetzt eine der beiden Jubiläums-Doppelfolgen gedreht hat, ist das immer noch ein dickes Ding.
Es fühlt sich auf jeden Fall nach einem riesen Ding an, weil sich so eine Reihe so lange hält und so erfolgreich am Leben hält und sich immer wieder selbst neu erfindet, das ist, glaube ich, schon eine Leistung.
Mehr von Pia in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Oh, Vorsicht, ne? Fremdwörter im Radio muss man immer erklären. Aber ist kein Problem, mache ich gerne. Hedonismus. Was war das nochmal? Ja, genau, ihr habt recht. Spaß am Leben, das Leben genießen, sich selbst feiern, so in die Richtung geht das. Konnte man unter anderem erleben in Berlin im Sommer am Landwehrkanal. Ja, hedonistische Lebenseinstellung, das ist etwas, was jüngeren Menschen vorgeworfen worden ist, immer noch vorgeworfen wird, dass sie während der Pandemie eben viel zu feierwütig unterwegs sind und dadurch das Virus weiter verbreiten. Was ist dran an diesem Bild, vielleicht eben auch an diesem Vorurteil? Das haben zwei Sozialwissenschaftler untersucht, nämlich Simon Schnetzer und Klaus Hochelmann. Die haben rund 1600 Menschen online befragt. Die waren so im Alter zwischen 14 und 39 Jahren. Und für ihre repräsentative Studie haben wir über die Ergebnisse gesprochen, und zwar mit Simon Schnetzer. Simon, was ist dran an dem Bild, dass sich gerade jüngere Menschen nicht an die Corona-Regeln halten?
Das Bild, so wie es in den Medien existiert, funktioniert so nicht. Die überwiegende Mehrheit verhält sich rücksichtsvoll, solidarisch und achtet auf die anderen. Es sind ca. 73%, die sich an die Regeln halten. Ja, es sind nicht alle. Aber die große Mehrheit hält sich dran.
Aber irgendwer muss ja gefeiert haben, also Corona-Regeln hin oder her. Es gab ja einige Meldungen von illegalen Partys, die dann eben von der Polizei aufgelöst worden sind.
Es ist auch in den Daten schon ganz interessant, obwohl 73% sagen, sie verhalten sich rücksichtsvoll, sind es nur 66%, die sagen, sie sind auch bereit, auf Partys zu verzichten. Natürlich, ja, bei 66%, die sagen, sie halten sich dran, bleiben immer noch 34%, die sagen, nein, da verzichte ich nicht drauf oder ja, so teils. Also ja, wir haben ein Drittel der jungen Menschen, die auch dazu stehen, sie verzichten nicht auf Partys.
Und das sind vielleicht auch dann die, die wir so sehen, entweder in der Zeitung oder im Fernsehen oder wir sprechen hier drüber, ja auch in Deutschlandfunk Nova. Lass uns doch mal gucken, wie sich diese Corona-Lage auswirkt jetzt eben auf die jüngere Generation, vielleicht vor allem auf die Leute, die noch in der Ausbildung sind. Was kannst du uns dazu sagen?
Ich würde gar nicht nur die in Ausbildung nehmen. Die jungen Menschen, die am stärksten betroffen sind, sind junge Menschen in Übergängen. Und es sind gerade die Absolventen, so Hauptschule, Realschule, die jetzt eine Ausbildung suchen. Es sind die Auszubildenden, die hoffen, dass sie übernommen werden oder sich sonst auf dem Arbeitsmarkt orientieren. Es sind die Studierenden, die ihren Studienabschluss bevorstehen und nicht genau wissen, wie es danach weitergeht. Also das sind tatsächlich die, die auch angeben, dass ihre schulisch-berufliche Situation und die Perspektiven für die Zukunft sich am stärksten negativ entwickelt oder verschlechtert hat.
Negativ entwickelt heißt genau was? Dass sie einfach nicht so genau wissen, wo geht es jetzt hin für mich? Jetzt habe ich meinen Abschluss oder was auch immer, aber eigentlich weiß ich gar nicht gerade so richtig, kann ich irgendwo andocken?
Da gehe ich gerne auf dieses Bild, negativ entwickelt heißt Plan A, mein eigentlicher ursprünglicher Plan für die Zukunft funktioniert nicht. Ich muss mich umorientieren, aber diese Umorientierung ist nicht so, dass ich sage, ach, Plan A funktioniert nicht, mache ich mal das, sondern die müssen echt hart arbeiten, um sich Chancen zu erarbeiten. Das heißt, vielleicht auch eine Umschulung, das heißt, viele, viele Bewerbungen schreiben und zu merken, wir haben gar nicht so echt die Perspektiven hier gerade.
Und eben auch nicht die Chancen und Möglichkeiten vielleicht im Moment. Wie sicher seid ihr denn eigentlich, dass diejenigen, die ihr da befragt habt, auch wirklich ehrlich antworten? Also vielleicht wollen ein paar ja auch eben einfach gar nicht zugeben, dass ihnen die Corona-Regeln oder die Corona-Maßnahmen egal sind.
Also bei so einer Online-Befragung kann man sich nie ganz sicher sein. Wir machen natürlich Qualitätsüberprüfungen. Wie realistisch ist es, dass man in 1,5 Minuten diese ganzen Fragen durchmacht und sortiert entsprechend auch aus. Jetzt haben wir aber gerade bei der Frage Feiern, 66% sagen, sie sind bereit, darauf zu verzichten. Und wir haben eine andere Frage gestellt, wie groß ist deine Angst, dich mit dem Coronavirus zu infizieren. Und da sagen 22%, ja, ich habe Angst, 44% haben Sorge und das sind auch 66%. Mhm. Und wenn wir diese Zahlen jetzt mal nebeneinander legen, denke ich, naja, also diejenigen, die Angst haben, sich zu infizieren, das passt eigentlich ganz gut zu denen, die nicht unbedingt auf Partys gehen, wo sie davon ausgehen können, dass die Abstandsregeln nicht unbedingt eingehalten werden können. Insofern passen diese Zahlen schon ganz gut zusammen. Und es gibt jetzt nicht unbedingt eine soziale Erwünschtheit zu sagen, dass die eigene Angst, sich zu infizieren, größer ist, als sie ist. Da würde man sich eigentlich eher niedriger einschätzen. Oder wenn man sagen möchte, hey, ich bin männlich und cool, kein Schiss davor.
Jetzt habt ihr ja neben Corona auch noch andere Themen abgefragt, nach denen gefragt. Was ist da ein Ergebnis, das dich am meisten überrascht hat?
Vielleicht vorweg noch, im Februar 2021 kommt die große Studie raus und das war jetzt nur eine Sonderauswertung zum Thema Jugend und Corona. Und von dieser Sonderauswertung, was mich am meisten überrascht hat, war, dass wir das Thema Glaube auch angeschaut haben und bin drüber gestolpert, habe gemerkt, was junge Menschen, die stark gläubig sind, haben nicht nur viel weniger negative Auswirkungen auf ihre schulisch-berufliche finanzielle Situation oder für die Zukunft, sondern sogar wesentlich positivere. Und es reicht nicht, gläubig zu sein, sondern muss tatsächlich stark gläubig sein. Da ist es aber wiederum unabhängig davon, ob jemand christlich oder muslimisch ist.
Das heißt, der Glaube, der starke Glaube, ich weiß nicht, ob man das daraus ableiten kann, aber frage ich jetzt, der starke Glaube kann einem helfen durch so eine Krisenzeit?
Ja, genau das haben wir beobachtet. Die haben dann schreiben können, was tun sie denn, um ihren Glauben zu praktizieren? Und da hat eine junge Dame reingeschrieben, ich vertraue darauf, dass Gott nur das Beste für mich möchte. Und wenn ich jeden Morgen mit diesem Glauben dran aufwache, da gibt es jemanden, der kümmert sich um mich und der will, dass meine Zukunft nicht schlecht ist, dann kann ich, glaube ich, mit einer Krise ganz anders umgehen. Dann sehe ich eher das Positive als das Negative. Und wenn ich Widrigkeiten erfahre, dann schaue ich, dass ich eine Lösung finde dafür.
Junge Menschen verhalten sich während der Corona-Pandemie rücksichtsvoll. Das ist ein Ergebnis der Studie über junge Deutsche 2021. Ich habe darüber gesprochen mit dem Studienautoren Simon Schnetzer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, wer macht den besseren Truthahn, du oder die Schwiegermutter?
Ja, auf jeden Fall die Schwiegermutter.
Okay. Ingo Zamfaroni, haben wir das schon mal geklärt. Ihr kennt ihn aus den Tagesthemen und wir sprechen über Thanksgiving in den USA, einer der wichtigsten Feiertage. Und wir reden drüber mit Ingo Zamfaroni, weil er zum einen verheiratet ist mit einer US-Amerikanerin, auch regelmäßig in diesem Land ist. Und weil er als Journalist natürlich gut einschätzen kann, warum viele Menschen in den USA trotz und nach wie vor hoher Corona-Zahlen diesen Tag nutzen, um kreuz und quer durchs Land zu reisen und um eben dieses Fest mit der Familie zu feiern. Ingo, Thanksgiving, um das nochmal ein bisschen besser zu verstehen hier in Deutschland. Thanksgiving ist ja nicht nur Truthahn und die Family kommt zusammen und isst und freut sich. Das ist natürlich auch wichtig. Trotzdem, warum ist dieser Tag so groß in den USA?
Es ist eindeutig einer der größten Feiertage des Landes und es sind quasi neben Weihnachten sind die beiden großen Feiertage der 4th of July, der Unabhängigkeitstag, der groß gefeiert wird, und eben Thanksgiving. Und das Besondere daran ist eben, dass es so an den Gründungsmythos des Landes erinnert, als eben die ersten Pilger in die USA kamen und dann mit Hilfe der Ureinwohner die ersten Winter überlebt haben und dafür dann dankbar waren, weshalb manche Ureinwohner das heute gar nicht so groß feiern, beziehungsweise Nachfahren derer, weil sie sagen, dann begann eben die Eroberung des Kontinents durch den weißen Mann. Aber abgesehen all davon ist Thanksgiving einfach so wichtig, weil es ein überkonfessionelles Fest ist. Also das feiern Juden, Muslime, Buddhisten, Christen gemeinsam. Es ist auch nicht so überfrachtet mit dem ganzen Geschenkestress, obwohl ich persönlich total gerne Geschenke mache und kriege. Also ich will das gar nicht rabtun als negativ an der Weihnachtszeit, aber es hat halt diesen Vorteil, dass es nur darum geht, zusammenzukommen als Familie, zusammen zu essen, zusammen Zeit zu verbringen, Football zu gucken, das ist auch ganz wichtig. Die NFL-Spiele, die heute laufen, haben immer Rekordquoten und dann einfach das lange Wochenende, es ist ja immer der letzte Donnerstag im November, das lange Wochenende dann gemeinsam zu genießen und das ist einfach schön, das habe ich auch so kennengelernt, weshalb es auch mein Lieblingsfest in den USA ist.
Wie ist das denn dann in diesem Jahr? Ist es ganz anders wegen Corona? Also halten sich die Leute eher zurück? Das ist ja immer wieder so der Ratschlag, der kommt auch von offizieller Seite, oder denken die Menschen in den USA, also gerade jetzt wollen wir eben unsere Familie, unsere Freunde sehen?
Es ist so ein bisschen wie bei der Frage, der wir uns jetzt ausgesetzt sehen gegenüber dem Weihnachtsfest in den kommenden Wochen und Tagen. Und es ist ein bisschen beides. Ich glaube, es ist zum einen schon reduziert, weil viele dann sagen, lass uns nicht reisen, wir wollen nicht in den vollgestopften Flieger steigen und einfach das Social Distancing weiterzuführen. Aber gleichzeitig gibt es eine Menge Menschen, die einfach sagen, das war so ein furchtbares Jahr mit allem, was da passiert ist, von den Ausschreitungen, den Bränden an der Westküste und natürlich über allem diese unfassbar fiese Corona-Pandemie, dass sie dann sagen, wir brauchen mal so ein Fest, wo wir einfach, und wenn es nur ein kleiner Kreis ist, ein bisschen an Tradition, an etwas Normalem wieder auch festhalten. Und deswegen haben jetzt viele Freunde von uns beispielsweise, die in New York leben, treffen sich mit ihrer Familie, die aus Texas und aus Colorado kommen, in North Carolina, haben dann Haus gemietet und haben den Tagen vorher, haben sie niemanden mehr getroffen, haben einen Test gemacht und sind jetzt da vereint heute. Also es ist beides, glaube ich. Es wird wesentlich mehr gereist diese Woche als in den vergangenen Wochen und Monaten auf jeden Fall, aber immer noch nicht so viel wie sonst.
Das ist eben die Sache, das kann man ja sehen. Es gibt so ein Flugradar, den kann man sich angucken und Dienstagmittag sind da mehrere tausend kleine Flugzeuge über den Staaten zu sehen, die so kreuz und quer eben übers Land fliegen. Also es ist doch schon so, dass da unheimlich viel Bewegung drin ist. Du hast das ja gerade selber gesagt. Also die Leute kommen von A nach, von B nach C und treffen sich dann irgendwie in D, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist eben nicht nur Familie, sondern oft auch mit Freunden, dass man Leute einlädt, die man lange nicht mehr gesehen hat. Aber in erster Linie ist es ein Familienfest und da ist viel mehr Bewegung als an jedem anderen Tag des Jahres. Ich weiß noch, ich bin mal an einem Mittwoch vor einem Thanksgiving-Donnerstag unterwegs gewesen und ich dachte, es gibt hier Freilose und Freibier am Flughafen, weil es war so voll.
Genau, das ist ja auch die Warnung von der US-Gesundheitsbehörde. Also man soll sich bitte zurückhalten, nur zu Hause im kleinen Kreis feiern. Und man weiß ja auch von den anderen Feiertagen schon in diesem Jahr. 4. Juli hast du gerade selbst schon angesprochen, der Nationalfeiertag, oder nach dem Labor Day im September oder Halloween auch. Danach sind ja die Infektionszahlen wieder gestiegen. Das hält aber trotz allem in den USA die Menschen nicht davon ab, sich zu beschränken.
Das wird dieses Mal auch wieder so sein bei diesem Feiertag jetzt und die CDC, also das sowas wie das amerikanische Robert-Koch-Institut, wenn man so will, die Gesundheitseinrichtung da, die hat davor gewarnt. Na klar, das müssen sie auch, weil sie sehen, je mehr die Leute unterwegs sind, desto mehr werden die Zahlen steigen. Und auf dem hohen Niveau, in dem das in den USA gerade grassiert, dieses Virus, ist es in gewisser Weise leichtsinnig. Aber wie ich vorhin schon sagte, ich glaube, es ist so ein bisschen der Wunsch nach, lass uns wenigstens nicht Thanksgiving verlieren an diese Pandemie. Mhm. Auch meine Schwiegereltern in Wisconsin, die haben jetzt auch erst gesagt, nee, wir laden niemanden ein, wir feiern es nur zu zweit. Und jetzt haben sie doch irgendwie eine gute Freundin meiner Schwiegermutter und ihr Mann ist dieses Jahr gestorben und die wäre sonst ganz traurig alleine zu Hause geblieben. Die haben gesagt, komm uns besuchen. Und die ist jetzt auf dem Weg dahin. Und dann wird es den Turkey geben mit all den zig Seiten und Nebenspeisen, die es dazu gibt. Und dann ist das doch im kleinen Rahmen, glaube ich. Ich glaube, viele versuchen so ein bisschen gesunden Menschenverstand walten zu lassen und irgendwie so ein Maß zu finden. Aber so ganz absagen wird man das, glaube ich, nicht können. Also das ist einfach so drin.
Ingo Zamparoni hat mit uns gesprochen über die Reisewelle zu Thanksgiving, trotz oder eben mit Corona und was dieses Fest bedeutet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben einen sogenannten Lockdown-Light. In Österreich, da hat Light nicht mehr gereicht. Seit Wochen hohe Zahlen bei den Neuinfektionen. Deswegen ist Österreich seit gut anderthalb Wochen in einem harten Lockdown. Heißt, die Schulen sind zum allergrößten Teil geschlossen. Es gibt so ein bisschen Notbetrieb. Ausgangsbeschränkungen natürlich auch und die meisten Läden sind geschlossen. Trotzdem wird im Moment ein Thema viel und heiß diskutiert, nämlich Skifahren.
Und wir sind alle keine Hellseher und wir wissen alle nicht, wie das Infektionsgeschehen am 10. Jänner in den unterschiedlichsten Ländern Europas aussehen wird.
Bundeskanzler Sebastian Kurz ist das gestern bei einer Pressekonferenz. Was bedeutet er das jetzt, wenn er das so sagt? Also wird es eine Skisaison geben in Österreich oder doch eher nicht? Italien, das haben wir auch gerade schon gehört, will ja ein komplettes Verbot dieser Skisaison aussprechen. Das wäre denen am liebsten und damit verbunden eben auch die Bitte, dass die Länder sich doch absprechen sollen. Serjan Govedarica ist unser Korrespondent in Wien, hat den Überblick und ich konnte ihn vor der Sendung fragen, Skifahren ja oder nein? Das klingt ja alles doch eher unklar. Was plant Österreich denn?
Naja, ich zitiere da mal den österreichischen Vizekanzler Werner Kogler, der hat zum Wochenende in einem Interview gesagt, fix ist in diesen Zeiten nix. Ein bisschen so kann man das zusammenfassen. Also es ist, glaube ich, ganz klar, Österreich würde sehr gerne so früh wie möglich in die Skisaison starten. Wir wissen jetzt zum Beispiel auch aus den Bundesländern Salzburg und Vorarlberg, wo viele Skigebiete sind, dass man dort davon ausgeht, dass es noch vor Weihnachten möglich sein wird. Das ist jetzt sehr viel Optimismus dabei. Wir wissen auch gestern vom Bundeskanzler Sebastian Kurz, der gesagt hat, dass die hiesige Bundesregierung erst am kommenden Mittwoch überlegen wird, wie das überhaupt aussieht mit ersten Lockerungen aus dem sogenannten harten Lockdown, in dem wir sind. Und dass Skifahren eines von vielen Themen ist, neben Schulen, Handel, Gastronomie und Ähnlichem. Also es ist so eine Schauen-wir-mal-Situation und hängt natürlich davon ab, wie sich die Infektionslage entwickelt.
Okay, man will sich, man kann sich eben vielleicht auch noch nicht so richtig festlegen in einigen Bereichen. Was bedeutet denn jetzt diese Situation eben gerade für Österreich? Du hast ja schon gesagt, also Salzburg, Vorarlberg, das sind wichtige Skigebiete und es sind ja eben auch wichtige Einnahmequellen dann.
Absolut. Österreich ist ein Tourismusland und Tourismus ist ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Und gerade deutsche Touristen sind wichtig. Es gibt eben Gegenden, die gerade im Winter, da sind Deutsche teilweise ein Viertel oder mehr überhaupt der Übernachtungen. Als es jetzt darum ging, dass möglicherweise eben der Skisaisonstart verschoben wird, hat der hiesige Finanzminister Gernot Blümel vorgerechnet, dass Österreich pro Woche, wenn die Skisaison halt nicht stattfindet, 800 Millionen Euro entgehen. Das ist so ungefähr die Größenordnung, wie man sich das vorstellen kann.
Wenn wir jetzt mal überlegen, also Hygienekonzepte für Skigebiete, ne? Also das wäre ja dann eine Saison auf jeden Fall mit weniger Menschen. Es müsste Abstandsregeln geben, vielleicht auch eine Höchstanzahl an Skipässen, die verkauft werden dürfen und so weiter und so fort. Würde sich das denn noch lohnen für die Menschen, die eben vom Skitourismus leben? Oder wäre das so wie mit den Restaurants, die ja eben sagen, also wenn so wenige Leute kommen, wenn wir so eine geringe Auslastung haben, dann kann man es eigentlich auch gleich lassen.
Ja, die Tourismusbetreiber spekulieren schon darauf, dass so viele Leute kommen, dass sich das lohnt. Immer so nach dem Motto, ist es natürlich besser, wenn überhaupt Leute kommen, als wenn niemand kommt. Zusperren ist halt der Super-GAU. Und natürlich sind viele Maßnahmen. Österreich hat ja Ende September bereits so eine Art Konzept vorgestellt für den, wie es hier heißt, sicheren Winterurlaub. Die sehen natürlich vor, dass ja zusammengefasst möglichst wenig Menschen auf einen Raum zusammenkommen und das bedeutet, dass eben vielleicht die Auslastung sinken wird. Aber trotzdem aus Sicht der Tourismusbetreiber und auch der Beherbergungsbetriebe, wie es so schön heißt, ist das natürlich besser, wenn überhaupt jemand kommt, als wenn alles zubleibt.
Und die Skifahrerinnen und Skifahrer, die wären dann sicher? Gibt es da irgendwie was, wo man sagen kann, in den Skitagen im Oktober an den Gletschern zum Beispiel, da haben die Konzepte funktioniert?
Ja, das kann man in diesem Fall eher nicht sagen. Als es so losging mit den ersten Skifahrten im Oktober, gab es dann sofort hier Bilder vor einigen Seilbahnstationen, wo Leute dann so Schulter an Schulter standen und sich Schlangen gebildet haben. Da haben jetzt die Verantwortlichen dann gesagt, man sei da von dem Andrang überrascht worden und würde da nachbessern. Generell haben wir aber keine Erfahrungswerte. Seit Beginn der Pandemie hat es praktisch keine Skisaison mehr gegeben. Hier hat es zwar im Sommer einen durchaus regen Sommertourismus gegeben und das sagt hier auch das Tourismusministerium und die einzelnen Bundesländern. da lief es doch ganz gut. Da gab es doch unter den Touristen gar nicht so viele oder nur sehr wenige Infektionen. Warum sollte das im Winter auch nicht funktionieren? Das ist jetzt so ein bisschen der Stand, wie das in Österreich diskutiert wird.
Was sagst du denn? Ist die Branche jetzt wirklich so wichtig, dass vielleicht in Richtung Frühjahr sowieso geöffnet wird? Oder gibt es vielleicht Rettungspakete und alles bleibt jetzt erstmal zu zur Sicherheit?
Ich würde das mal anders formulieren. Wir haben hier einen massiven Anstieg an Neuinfektionen jetzt seit einigen Wochen. Vor gar nicht allzu langer Zeit war Österreich das Land weltweit mit den meisten Neuinfektionen pro Tag auf die Bevölkerungszahl gerechnet. Auch das Gesundheitssystem ist stark angeschlagen. Im Moment haben wir so einen kleinen Knick nach unten in den Neuinfektionen, aber noch keine Trendumkehr. Und deshalb mutet das schon so ein bisschen seltsam an, übrigens auch für viele Österreicher, dass es jetzt theoretisch schon Pläne gibt, in 3 Wochen oder so mit dem Skitourismus loszugehen. Das verstehen einige hier wirklich nicht.
Serjan Govedarica über die Situation in Österreich, Corona und wie das Land eventuell mit der Eröffnung von Skigebieten umgehen will. Habt ihr gehört?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Happy 50. Der Tatort wird 50. Pia, sag mal kurz, was ist denn dein Lieblingsteam eigentlich?
Mein Lieblingsteam, muss ich ja sagen, Dortmund und München.
Ach, guck, so ein Zufall, ne? Pia Striedmann ist Regisseurin und hat Regie geführt bei einer der beiden Tatort-Jubiläumsfolgen in der Familie. Das ist eine Doppelfolge und die erste kommt am Sonntagabend in der ARD, genau an dem Tag, an dem vor 50 Jahren der erste Tatort gelaufen ist. Pia, du hast ja schon ein paar Tatorte gedreht. Ist das für Regisseurinnen und Regisseure eigentlich ein Riesending?
Das Jubiläum, ja, unbedingt. Also ich meine, 50 Jahre ist jetzt so lange her, dass ich damit eigentlich nichts zu tun habe. Ich habe auch nur einen Tatort vorher gedreht, der auch in diesem Jahr ausgestrahlt wurde. Also ich habe da eigentlich nicht so viel mit zu tun. Aber es fühlt sich auf jeden Fall nach einem Riesending an, weil ja, so ein dass sich so eine Reihe so lange hält und so erfolgreich am Leben hält und sich immer wieder selbst neu erfindet, das ist, glaube ich, schon ja, eine Leistung.
Das ist schon erstaunlich und bemerkenswert, ja, das denke ich auch. Vor allen Dingen interessant natürlich immer, während der Tatort läuft, dann noch den Second Screen, also Twitter, zu verfolgen, was da so alles kommentiert wird. Ist auch so, macht sehr viel Spaß, ne? Genau. Sag mal, Pia, wie viel Neues kann man denn ausprobieren? Auch wenn ich gerade ein bisschen übertrieben habe und gesagt hast, du hast mehrere Tatorte gedreht, also es war dann erst noch einer plus dieser in der Doppelfolge, wo du jetzt mit beteiligt bist. Wie viel Neues kann man denn ausprobieren? Weil eine Kritik am Tatort bzw. an bestimmten Tatort-Teams ist ja, naja, vom Prinzip her ist es ähnlich, man ist da nicht so variantenreich. Wie hast du das empfunden?
Ganz anders eigentlich. Jetzt hatte ich aber auch das Glück, so lange auf das richtige Buch warten zu können mit dem ersten Tatort, den ich letztes Jahr gemacht habe. Das war so ein Film, wo ich immer sage, das ist eigentlich gar kein Tatort war. Das war eigentlich ein total klassischer, erdiger Polizeifilm, wo es um Polizeiarbeit ging und nicht um Kommissariatsarbeit und Whodunit oder sowas. Ich glaube, dass der Tatort irgendwie sehr, sehr viel Spielraum lässt, immer wieder was auszuprobieren. Man muss es nur wollen. Es gibt, glaube ich, immer wieder diese, ich sag mal so die Kerzen am Tatorthimmel, die wirklich was probieren und wirklich was ausprobieren und dieses Geschenk, dass man so ein Vertrauen bekommt für so viele Leute, die man ja zuverlässig hat, was zu erzählen, was vielleicht auch hier und da mal ein bisschen sperriger oder ein bisschen mutiger ist, auch nutzen. Und ja, ich glaube, diese Chance hat man mit dem Tatort und wenn man die ergreift und was Besonderes macht, dann ja, ist es auch ein Geschenk, einen Tatort machen zu dürfen.
Für den Jubiläumstatort habt ihr ja mit dem Team München und dem Team Dortmund zusammengedreht, hast du gerade auch schon gesagt. Zufällig sind das auch deine beiden Lieblingsteams, welch ein Glück. War das schwierig, die zusammenzubringen oder wie können wir uns das vorstellen? Ist das unterm Strich vielleicht doch einfach nur ein riesengroßer Spaß am Set? Wie war's?
Ja, es war ein riesengroßer Spaß. Also das sind ja schon irgendwie so ganz unterschiedliche Temperamente. Also jetzt Westfalen und Bayern, also ich komme aus Westfalen, ich habe 15 Jahre in Bayern gelebt, ich kenne jetzt den Kontrast einigermaßen oder bin da oft mit in Berührung gekommen, aber ich mag das total gerne, also für mich sind das eigentlich die zwei Gemüter, die mir so liegen oder die ich irgendwie ins Herz geschlossen habe. Und Jörg Hartmann und
das ist der Hauptkommissar aus Dortmund, ne? Genau.
Genau, ja. Die zwei Kommissare oder drei Kommissare aus München, die hatten jetzt schon, sind schon im ersten Teil auf Tuchfühlung gegangen. Das heißt, die haben schon ihr Revier abgesteckt, als ich dazu kam. Und da war ich ziemlich lustig, eher lustig als kompliziert.
Was machst du denn dann eigentlich, Pia, wenn diese Folge von dir läuft? Sitzt du vorm Fernsehen und kannst gar nicht hingucken, weil du so aufgeregt bist? Oder genießt du es und hast irgendwie vielleicht doch einen Freund oder eine Freundin eingeladen und ihr guckt es zusammen?
Wenn es gerade keine Pandemie gibt, dann gucke ich mit Freunden zusammen. Jetzt in diesem Fall wahrscheinlich alleine, und ich habe irgendwie Gefallen daran gefunden, auf Twitter zu sein, während der Tatort läuft. Ich weiß noch nicht, ob ich es ertrage, auf Twitter zu sein, wenn eigener Tatort läuft, aber ja, mal gucken.
Okay, Pia, dann drücke ich alle Daumen, natürlich auch für diese Jubiläums, für diese Doppelfolge, und danke dir, dass du hier im Deutschlandfunk Nova Update uns einen kleinen Einblick gegeben hast in deine Arbeit und auch mit uns darüber gesprochen hast, was eben diesen Tatort 50 Jahre lang ausmacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Pia. Bis bald.
Vielen Dank euch auch. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In ein paar Umfragen in diesem Jahr hat man das schon ab und zu mal lesen können. Wir rauchen und trinken offenbar mehr in dieser Pandemie. Heute gab es dazu mahnende Worte von der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig.
Den größten Schaden richten von allen Drogen nach wie vor Tabak und Alkohol an.
Die Drogenbeauftragte hat heute ihren aktuellen Drogenbericht vorgestellt. Raphael Krämer aus unserer Nachrichtenredaktion. Was steht drin zu Alkohol und Rauchen während der Corona-Pandemie?
Ja, konkret dazu tatsächlich nichts. Dafür ist es wohl zu früh. Die Zahlen zu Alkohol- und Tabakkonsum in dem Bericht sind aus dem Jahr 2018 und verglichen werden sie mit den Zahlen aus dem Jahr 2015. Und in dieser Zeit sind die Werte in der Statistik auch zurückgegangen. Zum Beispiel rauchen Jugendliche und junge Erwachsene seltener als vor noch ein paar Jahren. Aber natürlich warnt die Bundesdrogenbeauftragte trotzdem vor den Folgen in Kombination mit Corona. Nämlich, wer raucht, hat nach ihrer Aussage zum Beispiel ein höheres Risiko bei einer Corona-Infektion schwer krank zu werden.
Lässt sich denn schon was Aktuelles zur Pandemie rauslesen aus dem Drogenbericht?
Ja, was den Medienkonsum angeht, vor allem von Jugendlichen und Kindern, da zitiert der Drogenbericht die Studie einer Krankenkasse, in der Zahlen vom letzten Herbst mit Zahlen von Mai verglichen werden. Und da ist zu erkennen, dass Kinder und Jugendliche während des ersten Lockdowns wohl deutlich mehr Zeit mit Smartphones und Tablets verbracht haben, also mit digitalen Spielen und in sozialen Netzwerken. Zum Beispiel ist die Gaming-Zeit pro Tag in diesem Vergleich um gut drei Viertel gestiegen, von knapp 80 auf rund 140 Minuten pro Tag im Durchschnitt. Ähnlich sieht es mit Social Media aus. Da nutzten 10- bis 17-Jährige dieses Frühjahr zwei Drittel öfter die Angebote als noch im Herbst. Also jeden Tag im Schnitt mehr als 190 Minuten. Also das sind mehr als drei Stunden. Und nach diesen Zahlen gelten etwa 3% der Jugendlichen in diesem Alter als abhängig.
Jetzt ist Social Media normalerweise nicht unbedingt das, was einem vielleicht so als erstes einfällt zum Thema Drogen. Was steht denn drin zu harten Sachen? Also Kokain, Heroin zum Beispiel?
Ja, auch da warnt die Drogenbeauftragte. Sie geht davon aus, dass im Moment so viele illegale Stoffe auf dem deutschen Markt unterwegs sind wie nie zuvor. Dabei hat sie vor allem synthetische Drogen im Blick, aber vor allem auch Kokain. Da sagt sie, das sei jetzt keine Substanz mehr für wenige, die sich's leisten können, sondern Kokain ist, nach den Worten der Drogenbeauftragten, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und die Zahlen im Drogenbericht sind dazu auch fürs letzte Jahr. Und in dem Jahr hatte es auch mehr Tote zum Beispiel durch Überdosen von Heroin gegeben als noch im Jahr davor. Die Zahl ist da um knapp 10% gestiegen auf gut 1400 Menschen, die durch Drogen ums Leben gekommen sind, durch harte Drogen.
Okay, jetzt kennen wir ein paar Zahlen, das ist das eine. Aber was wird denn unternommen gegen harte Drogen oder auch Tabak, Alkoholsucht? Was ist damit?
Ja, tatsächlich liest sich der Drogenbericht bei dem Thema so ein bisschen wie ein Werbeprospekt für die Bundesdrogenbeauftragte. Also da ist sehr viel von der Prävention die Rede, die sie macht oder die im Gange ist. Da wird aber vor allem jetzt beim Thema Rauchen auf neue Gesetze verwiesen, die ab nächstem Jahr gelten. Also ab Januar ist ja zum Beispiel Tabakwerbung in Kinos verboten, wenn der Film nicht erst ab 18 ist, und es dürfen zum Beispiel auch keine gratis Tabakproben mehr auf Festivals verteilt werden. Und ab übernächstem Jahr wird in Deutschland dann auch die Tabakwerbung mit Plakaten verboten. Also alles Prävention. Tatsächlich ist Deutschland damit aber im europäischen Vergleich eher ziemlich hinterher.
Ein Thema hatten wir noch nicht, das in keinem Drogenbericht fehlen darf. Was ist denn mit Cannabis?
Ja, auch da steigt der Konsum nach Aussage der Drogenbeauftragten. Sie hat aber auch nochmal klar gemacht, dass es eine Legalisierung damit ihr nicht geben wird. Und die Aussage von ihr ist, bis zur Bundestagswahl im nächsten Herbst werde es dazu keine Entscheidungen geben.
Heute hat es den aktuellen Drogenbericht gegeben der Drogenbeauftragten der Bundesregierung. Allerdings noch ohne Zahlen, wie es mit Rauchen und Trinken in der Corona-Pandemie aussieht. Zusammengefasst hat euch das im Update in Deutschlandfunk Nova Raphael Krämer aus der Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Komm, Johannes, wir sind jetzt einfach mal die kleinste Fankurve der Welt. Komm, wir machen mal. Ole, okay, ja. Ole, 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 ole. Okay. Hat noch Potenzial. Okay. Wir können uns noch verbessern. Ja, und das ist nichts mit ole, ole im Stadion im Moment, ne? Also egal, ob jetzt bei uns oder in Spanien, Italien, England, überall leere Fußballstadien ohne Fans. Und das scheint kein Vorteil zu sein für die Heimmannschaft. Ein italienischer Forscher hat sich Fußballstatistiken genau angeguckt, vor und während der Pandemie. Und er hat entdeckt, der Heimvorteil hat deutlich abgenommen. Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team hat sich die Studie angesehen. Johannes, Heimvorteil, gibt es den wirklich für die Gastgebermannschaft eigentlich?
Ja, das zeigen viele Daten und Statistiken aus den vergangenen Jahrzehnten, dass die Heimmannschaft tatsächlich häufiger gewinnt. Und auch die Schiedsrichter entscheiden im Schnitt etwas öfter für die Heimmannschaft und gegen die Gäste. Also zum Beispiel bekommen die Gastmannschaften etwas häufiger gelbe Karten. Dazu gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, die Schiedsrichter lassen sich von den Geräuschen, also vom Lärm der Fans ein Stück weit beeinflussen. Insofern hat die Heimmannschaft da schon einen Vorteil.
So, und der Forscher aus Italien hat sich für seinen Corona-Vergleich jetzt, welche Ligen genau angeguckt?
Jeweils die erste und zweite Bundesliga in Deutschland, in Spanien, England, Italien und Portugal. Und zwar hat Vincenzo Scoppa, so heißt der Forscher, sich einmal die Statistiken von etlichen Spielen aus diesem Jahr angeschaut, die dann ohne Publikum ja stattgefunden haben. Und das hat er dann verglichen mit den Zahlen aus den vergangenen 10 Jahren in diesen Ligen, wo dann natürlich noch viele Fans im Stadion dabei waren.
Und der Heimvorteil hat dann wie stark abgenommen?
Ja, wirklich deutlich und das auch bei allen möglichen Aspekten. Also zum Beispiel bei den Punkten, die die Heimmannschaften geholt haben, bei den Toren, die die geschossen haben, bei den Schüssen aufs Tor, sogar bei den Eckbällen. Also bei all diesen Dingen hat sich der Heimvorteil, den es sonst gibt, ohne Fans im Stadion fast halbiert, schreibt Vincenzo Scoppa in seiner Studie. Ähnliches gilt auch für das Verhalten des Schiedsrichters, also mit Zuschauern und Zuschauerinnen im Stadion pfeifen die Schiris ja eher zugunsten der Heimmannschaft, das weiß man schon länger. Ohne Fans im Stadion während der Pandemie waren die Schiedsrichter dann tatsächlich deutlich neutraler.
Aber warum ist der Heimvorteil jetzt kleiner? Also liegt das wirklich jetzt an den Fans und wie die da so mitmachen?
Also bei den Spielern und welchen Einfluss das auf die Spieler hat, kann man das laut der Studie wirklich nur schwer sagen, ob jetzt wirklich die Leistung auf dem Platz deshalb schlechter war, weil die Fans fehlen. Das ist schwer zu messen. Aber bei den Schiedsrichtern interpretiert der Forscher das schon eindeutiger. Er sagt, die Abwesenheit der Fans führe da wirklich direkt dazu, dass die Schiedsrichter neutralere Entscheidungen fällen, weil der soziale Druck, sagt er, der von den heimischen Fans sonst ausgeht, einfach da nicht da ist. Ich wollte mir diese Studie und die Ergebnisse aber auch nochmal einschätzen lassen von einem anderen Forscher, und zwar von Daniel Memmert. Der ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und hat selbst zum Thema Heimvorteil geforscht. Und er ist nicht so ganz damit einverstanden, wie diese Studie gemacht wurde.
Die Ergebnisse der Studie sind ein wenig fordernd und überinterpretieren die Daten so ein Stück weit. Denn der Heimvorteil hat sowieso schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten abgenommen.
Also Daniel Memmert sagt, die Studie hat nicht berücksichtigt, dass der Heimvorteil in den vergangenen Jahren ohnehin immer weiter zurückgeht. Er findet diesen Vergleich also nicht passend. Die Studie hat ja die Corona-Spiele mit den 10 Jahren davor verglichen und es könnte eben auch sein, dass dieser geringere Heimvorteil im Moment jetzt gerade einfach daher kommt, dass der Heimvorteil insgesamt abgenommen hat über die Jahre und dass das gar nichts mit den fehlenden Fans zu tun hat.
Und warum sind die Heimmannschaften in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr so stark wie früher? Also warum hat der Vorteil abgenommen?
Das weiß man nicht so genau, aber es gibt Vermutungen. Daniel Memmert sagt, es liegt wahrscheinlich daran, dass die Gastmannschaften, die ja früher einen deutlicheren Nachteil bei Auswärtsspielen hatten, dass die inzwischen einfach nicht mehr so große Reisestrapazen haben wie früher. Also die reisen bequemer, schneller von A nach B, kommen schon am Vortag am Spielort an. Und es könnte auch daran liegen, sagt Daniel Memmert, dass die Stadien zum Beispiel in der ersten Bundesliga einfach inzwischen sehr ähnlich sind. Also die sind alle gut ausgestattet, alle ähnlich aufgebaut. aufgebaut. Also auch da gibt es jetzt nicht mehr so große Unterschiede zum eigenen Stadion zu Hause.
Laut einer Studie aus Italien ist der Heimvorteil im Fußball ohne Fans im Stadion kleiner geworden. Dieser Heimvorteil nimmt allerdings sowieso schon ab seit Jahren. Infos dazu von Johannes Döbbel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.